Wir lesen weiter im 1. Petrusbrief im 3. Kapitel, Vers 8 und 9. Da geht es jetzt um die Gemeinde. Vorher ging es ja um einzelne Personen, ging es um die Männer, um die Frauen des Glaubens und jetzt um die gesamte Gemeinde. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbet. Der Apostel Petrus ist ja ein Apostel der Beschneidung gewesen. Das heißt also, er stand besonders zu seinen Volksgenossen, den Juden. Darum schrieb er an die Juden, die nicht in Jerusalem waren. Die Juden, die wohl das Evangelium gehört haben, sich bekehrten, aber sie hatten auch nicht diese wunderbare Einheit von Pfingsten zu Jerusalem erlebt. Denn das, was zu Jerusalem geschah, war so gewaltig einprägend und einmalig, dass es unbedingt weitergesagt werden musste. In der Apostelgeschichte steht, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Das kannte man ja nicht. Wir kennen ja das Sprichwort, zwei Juden, drei Meinungen. Da ist mit einem Herz und einer Seele gar nicht viel los. Und das Geschehen aber von Jerusalem, von Pfingsten, sollten alle anderen auch erfahren, indem sie sich ausrichten lassen auf den Geber der guten Gaben und des Heiligen Geistes. Ein Herz, eine Seele. Und so schrieb er sonderlich an diese Juden in den verschiedenen Städten, die an Jesus glaubten, dass sie das Geheimnis des Glaubens tiefer erfahren. Aber nicht nur an sie, sondern natürlich an alle anderen, auch die zum Glauben gekommen sind, in diesen Gemeinden, und erfahren haben, dass Gott Liebe ist. Und dass er nicht nur Liebe ist, sondern dass er den Menschen verändert. Ich kann mich auch entsinnen, am Anfang unseres Glaubenslebens war es uns ein sehr wichtiges Gebet um Veränderung. Wenn Gott uns nicht verändert, wozu sollen wir uns denn jetzt bekehren? Sollen wir uns nur bekehren, dass wir ein Ruhekissen für die Ewigkeit haben, dass wir sagen, na ja, dann kommen wir vielleicht in den Himmel. Oder hat die Bekehrung doch noch mehr zum Inhalt? Ja, sie hat mehr zum Inhalt. Nämlich, es geht um das Leben auch jetzt. Eine neue Kreatur, so sagt der Apostel Paulus auch. Es gilt nicht der Ritus, sondern es gilt die neue Kreatur. Die neue Kreatur, die hier schon erfahrbar ist, Jesus ähnlicher zu werden. Darum sprachen wir also auch von den Aufgaben der gläubigen Frau und des gläubigen Mannes. Sie sollen einfach die Seligkeit in Christus erfahren, indem sie sich ihm ausliefern und den Aufgaben, die Jesus gegeben hat, stellen und ausführen können. Denn in der Bewerkstellung der Aufgaben wird man froh. Vielleicht ein Akzent nebenbei. Unser Bruder Rainer sprach davon, dass wir auch Missionseinsätze haben, wie zum Beispiel auf dem Markt Spandau. Bevor man dorthin geht, scheint alles schwer, sinnlos zu sein. Auch die Frage, ob man es überhaupt machen soll. Ist man aber dort gewesen, ist man plötzlich erquickt. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Man muss also in die Praxis sich hineinziehen lassen, um zu erfahren, dass Gottes Geist wirkt und dass Gottes Wort wahr ist. Dass man nicht nur über das Wort Gottes diskutiert. Das tun sehr viele. Aber sie erleben es nicht unbedingt. Darüber diskutieren heißt noch nicht, dass ich es erlebe. Was das bedeutet. Sondern dann bleiben es nur Worte. Luther hat mit Recht gesagt, die Bibel ist kein Lesewort, sondern ein Lebenswort. Kein Lesewort. Manche lesen nur die Bibel. Aber das Leben daraus ist oftmals ferne von ihnen. Und hier spricht der Apostel Petrus zu diesen Gemeinden in der Diaspora: Erlebt euren Gott. Seid allesamt gleichgesinnt. Habt immer das Ziel eurer Berufung vor Augen. Denn die Berufung der Kinder Gottes ist die herrlichste Berufung, die es überhaupt gibt. Alles andere, was wir dagegen nennen können, ist untergeordnet. Manchmal so flach, dass es sich gar nicht lohnt, damit zu beschäftigen. Die Berufung zum Kind Gottes ist die höchste, die es überhaupt geben kann. Und die soll uns keiner nehmen. Die Erfahrung, ein Kind Gottes zu sein, als Kind Gottes zu leben, soll uns niemand streitig machen dürfen. Es geht also nicht nur bei der Berufung als Kind Gottes um die gesicherte Zukunft im Himmelreich, so wie es der Herr Jesus auch in Johannes 10 ja versprochen hat, dass er seinen Schafen das ewige Leben geben wird. Das ist ein wunderbares Versprechen. Da können wir uns dran festhalten. Ja, er gibt mir das ewige Leben. Es geht aber nicht nur um dies, sondern es geht auch um unsere Erdenzeit. Dass wir trotz unserer fleischlich-irdischen Gesinnung, die in unserem Leib steckt, nach göttlicher Gesinnung und nach göttlichen Maßstäben leben können. Das scheint uns aus der früheren praktischen Erfahrung ein Widerspruch zu sein. Ich bin nun mal, wie ich bin. Das geht gar nicht anders. Ich habe die Veranlagung und der muss ich eben halt leben. Nein, das Geheimnis des Glaubens ist, wir dürfen und sollen anders sein, als wir gewesen sind. Ganz anders. Eine neue Kreatur hat auch ein neues Wesen in sich. Wir tragen zwar immer noch das alte Wesen mit uns herum im äußeren Leib, aber das Neue soll prägend hervortreten. In Johannes 10, auch wiederum in diesem Kapitel, was ich eben schon zitiert habe, in Vers 29 heißt es: Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Wer also einmal in der Hand des Vaters ist, soll durch die Hand des Vaters auch verändert werden. Neues Wesen. Nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch für die Zeit. Der Apostel Paulus schreibt dazu im Römerbrief, Kapitel 8, dass wir lebendig gemacht worden sind, um ein geheiligtes Leben vor Gott und für Gott zu führen. Ich lese uns die Verse 11 bis 13. Da heißt es: Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, also neues Leben, vorher tot, jetzt lebendig, wenn derselbe Geist in euch wohnt, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also lebendig heißt also nicht mehr dem Tode Frucht bringen, sondern dem Leben lebendig machen. So sind wir denn nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben? Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Das ist also das Neue, das pulsieren darf und soll. Das Neue erleben und darin auch leben. Wir erfahren somit den Sieg Jesu von Golgatha. Wir brauchen nicht nur sagen: Ach, damals war es, Jesus starb am Kreuz, hat den Teufel besiegt, aber ich erfahre davon gar nichts. Nein, gerade diesen Sieg dürfen wir im persönlichen Leben erfahren, wenn wir ihn erfahren wollen. Petrus will es den Gläubigen sehr nahe bringen, dass sie es erfahren sollen. Erfahrt den Sieg Jesu, macht davon Gebrauch. Durch die ständige Gemeinschaft mit ihm, dem Auferstandenen, werdet ihr im Heiligen Geist diese Erfahrung machen. Paulus selbst schrieb an die Philipper im 4. Kapitel, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nämlich Christus. Ich vermag alles durch den, der für mich den Sieg errungen hat. Sein Sieg ist auch mein Sieg. Ich muss nicht mehr ein Verfolger der Gemeinde sein. Ich darf jetzt ein Mitarbeiter sein. Ich muss nicht mehr einer sein, der aufbrausend ist, sondern ich darf sanftmütig und demütig sein. Sein Sieg ist auch mein Sieg. Und im Korintherbrief sagt der Apostel Paulus, 2. Korinther 3, Vers 18, dass wir verklärt werden dürfen und sollen in sein Bild, in das Bild Jesu. Verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen, von einer Klarheit zur anderen, liebe Geschwister, das ist ja eine Einladung sondergleichen. Dass wir sagen dürfen, o Herr, ich habe so viele Ecken und Kanten in mir, aber ich muss nicht so bleiben. Du hast mir versprochen, in dem neuen Leben darf ich schrittweise umgewandelt werden. Von einer Klarheit zur anderen, von einer Herrlichkeit zur anderen, in dein Bild, in das Wesen, das du hast. Du bist mein Sieg. Darum sagte auch an die Gläubigen in Galatien der Apostel Paulus, der zugesehen hat, wie die Gläubigen wieder zurückgefallen sind in ihre Werkgerechtigkeit, zurückgefallen sind in ihren Ritus. Tage, Monate haben sie gehalten, bestimmte Satzungen und dachten, das genügt, fromm zu sein. Er sagte, ich muss euch abermals überzeugen davon und zu Jesus ziehen, dass ihr eine neue Kreatur sein dürft, bis das Christus in euch eine Gestalt gewinnt. Ich hörte jetzt am Radio einen Satz von Albert Schweitzer, den haben wir uns zu Hause dann auch gesagt. Er sagt, wenn du in die Kirche gehst, in die Kirche gehen macht noch kein Christ. Denn wenn du in die Garage gehst, wirst du auch kein Auto. Ja, das macht noch kein Christ, der Ritus macht kein Christ. Sondern das Neue in uns, das macht uns zu Jüngern Jesu. Christus soll Gestalt gewinnen in uns. In einem Lied heißt es ja, das ist ein anderes Leben. Wenn man weiß, ich bin befreit, meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Nun kommen wir zu den Eigenschaften, die hier aufgezeigt sind. Petrus sagt, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Allesamt gleichgesinnt. Nach der Gemeinschaft mit Jesus Christus gleichgesinnt, Philipper 2, Vers 5. Die Gesinnung, wir sprachen davon, die wir im Berufsleben haben sollen, die wir im Verhältnis zu der Obrigkeit haben sollen, die Gesinnung der gläubigen Frau in Familie und Gemeinde, die Gesinnung des gläubigen Mannes in Familie und Gemeinde. Diese Gesinnung soll gleich sein, überall geprägt von der Gesinnung Jesu. Er ist der, der unser Leben verändert zu seiner Ehre. Wir dürfen und sollen alle Aufgaben, die uns gestellt sind, in seiner Gesinnung, in der Gesinnung Jesu durchführen. Sein Werk, sein Wesen soll uns immer vor Augen stehen. Denn im Johannesevangelium, 6. Kapitel, sprach ja Jesus mit den zuhörenden Juden, die ja das Gesetz kannten, Mose und die Propheten, sprach er, ihr müsst mich aufnehmen. Ihr müsst mich essen, trinken. Mein Fleisch ist Brot, mein Blut ist eben das Blut des Lebens. Das müsst ihr trinken. Er sagte symbolisch, wenn ihr mich esst und trinkt, dann habt ihr Gemeinschaft mit mir und dann passiert etwas. Dann lebt ihr nicht mehr für euch, sondern so wie ich lebe um meines Vaters im Himmel willen, lebt ihr dann um meinetwillen, wenn ihr mich aufgenommen habt. Ihr lebt nicht mehr für euch. Johannes 6, Vers 57. Welches Amt oder welche Aufgabe auch der Einzelne in der Gemeinde versehen soll, alles soll durchdrungen sein von der Wirkungskraft Jesu, weil ein wiedergeborenes Kind Gottes nicht mehr für sich lebt, sondern für Jesus. Und alles bestimmt er mit, alles bewegt er mit. Mit großer Dankbarkeit und Liebe dienen wir ihm und sollen ihm dienen. Mitten in dem Dienst erfahren wir die Seligkeit und die große Freude. Außerhalb des Dienstes, wenn wir abwarten, was passiert, erleben wir die Freude nicht. Dann bleiben wir nur Erwartende, aber nicht Erfahrende. Aber wenn wir uns in den Dienst hineinziehen lassen mit dem Herrn, werden wir Erfahrende und werden froh darin. Die Freude und die Dankbarkeit wird immer größer. In 2. Korinther 10, Vers 17 und 18 heißt es auch deutlich, dass es der Herr ist, der uns ja sendet. 2. Korinther 10. Seid gleichgesinnt. 17 und 18. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Der vom Herrn bewegt ist, der ist tüchtig. Nicht wer seine eigene Tüchtigkeit an den Tag legen möchte. Kinder Gottes werden vom Herrn bewegt. Was also in der Gesinnung Jesu, unseres Heilandes, geschieht, erfährt immer Bestätigung, Lob und Frucht für die Ewigkeit. Was in seiner Gesinnung geschieht, ist nie vergebens. Was aber in unserer Gesinnung des Menschseins geschieht, bleibt auf der Erde zurück. Seid allesamt gleichgesinnt in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und ein zweites sagt Petrus dann, seid mitleidig, das heißt mitfühlend, seid mitfühlend. In dem geistlichen neuen Leben mit Jesus Christus ist uns verordnet das Mittragen, das Erkennen der Not oder der Freude des Nächsten. Und zwar, weil wir von Jesus getragen worden sind. Da geht es dann nicht mehr um uns, sondern um den Nächsten. Das war vorher nicht so. Vorher ging es immer um die eigene Person. Aber jetzt schreibt Petrus an die gläubig gewordenen Juden, jetzt seid mitfühlend. Jetzt habt ihr die Vollmacht durch den Herrn, auf das zu schauen, was den anderen angeht. Dann kommt auch ihr nicht zu kurz, denn ihr werdet getragen. Das heißt, ihr nehmt das Anliegen der anderen wichtiger als das eigene. Die Erwartungshaltung, gestreichelt zu werden, beachtet zu werden, in der Selbstgenugsamkeit zu leben, dient nicht dem Leib Christi. Mitleidig heißt doch mitleiden, mittragen und mithelfen. Das Vorbild Jesu haben wir. Von ihm heißt es ja in Matthäus 20, 28, dass er gekommen ist, um uns zu dienen. Er hatte Mitleid mit uns. Wir lesen es noch deutlicher in Lukas 19. Er weinte über Jerusalem. Mitleid. Obwohl er Jerusalem in den Zeiten nicht aufrichten konnte und weinte und sagte, ach, wenn du doch erkennen könntest, was zu deinem Frieden dient, doch jetzt ist es verborgen, weinte er über diese Stadt. Mitleiden. Es tut mir leid, dass es dem Nächsten so schlecht geht. Es tut mir leid, dass er sich nicht zu Jesus bekehrt. Es tut mir für den Bruder, für die Schwester leid, dass sie so belastet durch mancherlei Dinge ist. Mitfühlen. Und das Mitfühlen führt dann auch zur Tat. Nicht nur zur Beobachtung, wie es dem Einzelnen geht, sondern zur Fürbitte und auch womöglich zur Abhilfe des Leidens. So lesen wir ja auch im Galaterbrief. Wir kennen diese Stelle für uns oft zitiert. In Galater 6, und zwar den ersten Vers müssen wir schon dabei mitlesen. Nicht nur den zweiten, der uns so sehr geläufig ist. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, und ich setze jetzt wieder ein, dann seid mitfühlend. So helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist mitfühlend. Die, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des andern Last. Und das steht im Kontext hier zur Verfehlung, zur Belastung. Die Last tragen, das ist nicht nur eine äußere materielle Last, sondern es ist auch die Last der Belastung des Nächsten, wo er geirrt hat, wo er gefehlt hat, wo er niedergeschlagen ist. Mitfühlen. Trage mit seine Last. Denn das ist das Gebot und das Gesetz Christi. Er hat meine Last getragen. Er hat mitgefühlt mit mir. Er hat mitgefühlt, wie elend es mir geht. Mir als Sünder, der auf dem Weg zur Verdammnis ist, mitfühlend. Und er tat etwas, um mich aus dieser Situation herauszureißen. Er gab sich selbst am Kreuz. Mitfühlend, trage mit die Last. Das ist ein neues Gebot, um die örtliche Gemeinde, die Petrus auch hier ansprach, aneinander zu binden. Denn der Widersacher von außen her will, dass die dort entstandene Gemeinde nicht zusammensteht, sondern den Einzelnen separiert. Man kann das auch in der Tierwelt sehen, wenn zum Beispiel Wölfe auf der Jagd sind. Sie jagen im Rudel, aber sie haben eine Jagdtaktik. Wenn sie dann vielleicht ein Reh oder ein Gnu oder irgendetwas in dieser Richtung jagen wollen. Sie greifen so an, dass sie nach Möglichkeit einzelne Tiere separieren. Und wenn sie das geschafft haben durch den Schreck, vorher machen sie gar nichts, dann konzentrieren sie sich auf das einzelne Tier, um es zu fangen, um es zu töten. Und das ist auch das Ziel des Satans. Er will die Gläubigen nach Möglichkeit, wenn sie sich bekehrt haben, nicht zu einer Einheit kommen lassen. Sie müssen separat bleiben. Sie müssen mit ihren eigenen Problemen belastet sein. Keiner soll ihnen helfen. Sie sollen niedergedrückt werden, bis sie resignieren. Deswegen, einer trage des anderen Last. Wenn einer eine Verfehlung ereilt hat, dann helft ihm zurecht mit sanftmütigem Geist, nicht mit dem erhobenen Finger. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, mitfühlen, mittragen, zurechthelfen. Wer also an den anderen Gläubigen denkt, für ihn betet, ihn besucht, ihm hilft, der wird freier von sich selbst. Und er wird zugleich bereit werden, auch einen aufbauenden Dienst für andere vermehrt tun zu dürfen. Aufbauende Kraft für den Dienst zu empfangen. Wer frei von sich selbst wird, wird gefüllter durch den Herrn. Das ist eine wunderbare Tatsache, die also erlebt werden muss. Kritiker können keine Lastenträger sein. Ein weiterer Punkt, den Petrus hier anspricht, brüderlich. Brüderlich. Das griechische Wort heißt Liebe in Jesus haben. Philadelphos steht dort an der Stelle. Brüderlich. Liebe in Jesus zueinander haben. Brüderlich leben heißt doch in der Ergänzung leben, in der Gemeinde Jesu. Ergänzung mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott den Seinen gegeben hat. Petrus wusste, wie wichtig das ist, dass die Gläubigen, so wie es auch in Jerusalem erlebt hat, mit ihren Gaben zusammenstehen. Es gab ja dann diese teure Zeit und Verfolgung in Jerusalem, die Ausgrenzung und Ablehnung, und dann gab jeder das in den großen Topf hinein, verkauften sogar Grundstücke, damit allen geholfen wird. Die Einheit musste gewährleistet sein. Brüderlich in der Ergänzung leben. Denn Gemeinde Jesu, das ist ja also nicht die, ich wiederhole mich nochmal, was Albert Schweitzer dort sagte, Gemeinde Jesu sind noch nicht die Leute, die in die Kirche gehen. Dadurch wird man kein Christ und gehört nicht unbedingt zur Gemeinde. So wie man kein Auto wird, wenn man in die Garage geht. Sondern Gemeinde Jesu ist die, die erfüllt ist vom Heiligen Geist, von dem neuen Leben. Das ist eine neue große Familie aus Juden und Heiden, die sich näher kennenlernen soll und in der Ergänzung stehen soll untereinander, dass das Zeugnis des Evangeliums dadurch kräftig wird. Auch wiederum in der Apostelgeschichte lesen wir ja, dass durch diese Einheit der Gläubigen eine Furcht Gottes auf die umliegenden Menschen ausstrahlte. Manche wagten sich gar nicht zu ihm zu tun, weil sie merkten, da ist eine Kraft, die sie dann übermannen würde. Aber sie bewunderten das. Sie staunten darüber und andere wiederum sagten, das will ich auch haben. Und dann wurden 3.000, 5.000 gläubig. Ja? Also eine große Familie, die Kraft des Evangeliums soll freigesetzt werden. Ergänzung heißt ja Harmonie. Harmonie durch diese Gaben Gottes. In Römer 12 schreibt der Apostel Paulus Folgendes ab Vers 4. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Also ein Leib in Christo. Und hier beschreibt er deutlich, das hängen alle miteinander zusammen. Da gibt es nicht hier ein Glied, da ein Glied, da ein Glied, da ein Glied, da ein Glied. Einer ist des anderen Glied. Die hängen einfach zusammen. Sie haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand, hat er prophetische Rede, dann übe er sie dem Glauben gemäß. Harmonie, und diese Harmonie wird hier beschrieben, Brüderlichkeit, keinen Mangel, weil ja einer des anderen Glied ist. Sie sind so miteinander verhaftet, dass ihnen gar nichts fehlt. Das organische Miteinander setzt die herzliche, brüderliche Liebe frei, wie es auch im Vers 10 von Römer 12 steht, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Sei herzlich. Aber das ist schon ein Wesenszug. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist also nicht nur eine Empfehlung, etwas zu probieren. Das ist ein Zustand. Wenn ich jemand liebe, dann liebe ich ihn von Herzen. Das ist ein Zustand. Ich kann zwar dem anderen sagen, ich liebe dich, aber nicht von Herzen. Naja, das ist einfach so, ich finde dich nett. Ich versuche mal ein bisschen Gutes an dir zu tun. Aber echte Liebe kommt von Herzen, herzlich. Ja? Und das ist das Neue, diese Harmonie, die gesucht und gefunden werden soll durch Christus in der Gemeinde. Wer also seine Gabe oder die Gaben nicht oder lässig zur Ergänzung einbringt, weil er seinem privaten Leben mehr Raum einräumen möchte, ist somit ja ein Hindernis für den Bau des Reiches Gottes. Denn alle Gaben sollen voll und ganz eingesetzt werden, in der Ergänzung miteinander, damit es herzlich und brüderlich zugeht. Sonst wird man des Segens verlustig. Denken wir allein im Vergleich mal an diese, die Funde ausgeteilt bekommen haben, von dem Edlen, der über Land zog. Der eine hat ein Pfund bekommen, er hat es einfach vergraben. Er hat es nicht in der Ergänzung eingesetzt. Und was war? Man hat es ihm weggenommen. Na, wenn du den Segen nicht brauchst, dann nehmen wir ihn wieder weg. Ist er nicht mehr da. Wenn du ihn nicht aktiv einsetzt, dann gebe ich ihn einem anderen. Dann kriegte der das, der schon 10 Pfund hatte. Der kriegte den noch oben drauf. Brüderlichkeit bedeutet also hier geistliche Ergänzung. Und Ergänzung bedeutet zugleich auch Zuverlässigkeit. Ein weiterer Punkt, den Petrus hier noch anspricht für die Gemeinde in der Diaspora: barmherzig. Seid barmherzig. Das bedeutet auch Nachsicht und geduldig. Das Leben mit dem Herrn Jesus im Heiligen Geist äußert sich in dieser Barmherzigkeit nicht nur für mich selbst, sondern besonders für den Nächsten. Denn der Herr war mit sich selbst auf seinem Wege nicht barmherzig. Er war nicht barmherzig mit sich, sondern er war barmherzig mit uns. Denn wir lesen ja auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2, dass wir Aufsehen haben sollen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, er war nicht barmherzig mit sich. Er duldete das Kreuz. Er duldete die Schande, also mit sich gar nicht barmherzig. Und hat sich dann aber gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Er war barmherzig mit uns. Er sah unsere Situation und erbarmte sich. Seid barmherzig über den Nächsten, auch wenn es darum geht, eigene Opfer zu bringen, mit sich unbarmherzig umgehen zu müssen. Denn das hat Jesus getan, damit er uns Barmherzigkeit erzeigen konnte. Er nahm äußerlich Nachteile auf sich, damit wir Vorteile des Lebens haben. Allerdings, auch in diesem Punkt, sagt ja der Apostel Paulus, sind wir ja noch nicht vollkommen, aber wir sollen es kennenlernen. Er spricht von sich: ich jage dieser Sache nach. Ich will nicht stille stehen. Ich möchte dies erleben. Ich möchte auch in der Barmherzigkeit für den Nächsten stehen. An anderer Stelle sagt er: ich habe mich ja nicht verschont. Ich habe vieles erlitten, auch um der anderen willen. Ich habe im Verzicht gelebt, damit es anderen gut geht. Und in Hebräer 12, Vers 14 steht es ja auch: jagt dem Frieden nach und der Heiligung. Und der Heiligung. Das heißt also, das ist ja kein Gebot. Oftmals wird es ja so gepredigt, mit dem Zeigefinger ja erhobenen: du musst der Heiligung nachjagen. Es ist eine Einladung, liebe Geschwister. Es ist eine Einladung zur Erfahrung, was das bedeutet, welcher Segen damit verbunden ist. Es ist nicht eine Drohgebärde. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Gottes Barmherzigkeit zu uns hat uns aus dem Feld des Gerichtes genommen. Die Barmherzigkeit, die wir über den Nächsten üben dürfen, deckt auch der Sündenmenge und gibt Freiraum zum Leben. Geduld dem Nächsten gegenüber zu seinem Wachstum. Er darf doch wachsen in der Gabe und Form, die er bekommen hat. Auch wenn jemand noch nicht entschieden ist für den Herrn Jesus, sollen wir Barmherzigkeit üben und die Entscheidungsphase ihren Lauf nehmen lassen. Noch ein Punkt, den wir gelesen haben: Seid freundlich oder demütig. So steht es in Luther 84, demütig. Das bedeutet doch immer wieder vergeben und immer wieder den Nächsten annehmen. Immer wieder vergeben. So wie Jesus gesagt hat zu Petrus, 7 mal 70 mal, Fließbandvergebung, du hast es nötig, wollte er sagen. Denn Petrus, du weißt gar nicht, wie viel ich dir vergeben habe. Wenn du das wüsstest, dann würdest du nicht mehr fragen, wie oft du einem anderen zu vergeben hast. Aber du denkst, dir sei nur ein bisschen was vergeben, deswegen vergibst du dem Nächsten auch nur ein bisschen. Nein, das Maß, was ich dir vergeben habe, hätte Jesus sagen können, ist so groß, dass du nur darum bitten würdest, grundlos auch dem Nächsten zu vergeben. Sei demütig. Damit nämlich, und das ist an die Gemeinde geschrieben, die da entstanden ist und die anderen, die entstanden sind, damit es dem Widersacher Gottes nicht gelingt, die pulsierende Gemeinde aufzuhalten und zu zerspalten. Vergeben, versöhnen, leben vor Christi Angesicht. 2. Korinther 2, 10 und 11. Da heißt es: Wem aber ihr etwas vergebt, Paulus schreibt an diese Gemeinde, dass ja da auch Gemeindeglieder sind, die nicht so gewandelt sind, wie sie vorgaben oder wie es hätte sein sollen und manche Betrübnis angerichtet haben. Aber wem ihr vergebt, dem vergebe ich auch, obwohl ich gar nicht da bin. Ich vergebe. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht. Also immer diese Beziehung vor Christi Angesicht, nicht weil ich so großzügig bin, sondern weil ich erkannt habe, was Jesus mir vergeben hat. Zumindest das, was ich erkennen konnte, aber es ist noch viel mehr. Darum vergebe ich auch vor Christi Angesicht, damit wir nicht, jetzt kommt das Geheimnis, übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Er hat im Sinn, dass ihr euch nicht vergebt, damit er euch auseinander dividieren kann und ihr keine Vollmacht mehr habt, das Evangelium zu leben und zu verkündigen. Das schreibt Paulus hier auch an die Gemeinden. Er wusste genau um diese Gefahren. Also Halbherzigkeit und Lauheit, das sind immer Einfallstore des Satans, die er nutzt zur Verführung der Menschen, die eigentlich Zeugen Jesu sein soll. Vergeltet, ich komme da zum Schluss, nicht Böses mit Bösem. Auch hier das griechische Wort Kakos bedeutet böse, übel, verdorben, verdorbene Natur. Also so können wir sagen, vergeltet nicht das, was aus der verdorbenen alten Natur des Nächsten zu euch kommt, mit eurer eigenen früheren verdorbenen Natur. Also fallt nicht wieder zurück in das fleischliche Wesen und reagiert nicht auf das Wesen der verdorbenen Natur der Menschen, die Jesus noch nicht haben, oder der Gläubigen, die vielleicht wieder abgerutscht sind in ihr Wesen. Seht euch vor, dass ihr nicht dasselbe wieder tut, aus dem ehemalig verdorbenen Wesen. Vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet. Segnet, weil ihr wisst, dass der Satan besiegt ist. Ihr seid zum Segnen berufen. Und bei all diesem soll uns das Geschenk Gottes vor Augen stehen bleiben, nämlich das ewige Leben in seiner Herrlichkeit. Und das ewige Leben beginnt also hier schon auf der Erde und setzt sich dann im vollen Umfang fort, wenn wir Jesus sehen, wie er ist bei seiner Wiederkunft. Nichts soll uns von diesem Ziel abhalten. Wir stehen in der Freiheit zum Segnen, will Petrus sagen. Lasst euch also da nicht erbittern. Seid die Segnenden. Denn Jesus sprach auch in Matthäus 25 in diesem Gleichnis von dem Kommen des Königs zu denen, die ihm gedient haben, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Ihr seid gesegnet. Und wenn ihr gesegnet seid, habt ihr die Vollmacht doch auch zu segnen. Nur Gesegnete können segnen. Dazu seid ihr berufen. So sagte der Herr auch, dass wir in dieser Vollmacht stehen. Unser Ziel ist also näher gerückt als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Darum sollen wir fest sein und die Gemeinden, an die Petrus auch schrieb, ja an alle Gläubigen, fest in dieser Einheit stehen. Mahnung an die ganze Gemeinde, so ist es überschrieben. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr auch den Segen ererbt. Soweit zu diesen Versen, jetzt mal nicht das persönliche Mann und Frau, Verhältnis, Beruf, Obrigkeit, sondern Gemeinschaft der gläubigen Gemeinde.